Und ganz kurz nochmal, als der Crotone in der ersten Halbzeit direkt vor der Kurve das 1:1 macht, aufs Wappen zeigt, über die Bande springt und den Zaun hochklettert, das haben die Tifosi gelassen zur Kenntnis genommen. Da sind die ruhig geblieben. Ne?
Messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italien-Fußball-Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, da sind wir wieder. Ich wieder mit normalem Mikrofon. Tut mir leid für die Qualität letzte Woche. Ich hoffe, man konnte es hören. Dafür habt ihr ja hinten raus noch ein kleines Osterei versteckt bekommen. Und das war Absicht, ne? Das war nicht einfach noch irgendwas, was da in der Timeline rumlag. Die 20 Minuten, die wir da dem Hoster in den Rachen geschmissen haben, die haben sich gelohnt. Aber deswegen habe ich es euch jetzt hier nochmal in voller Gänze vorne hingepackt.
MC Rika hat den Hidden Track auf jeden Fall aufgenommen.
Genau. Und habt ihn auch schon gehört. Marius Soike ist auch wieder mit von der Partie, so wie es sein soll. Jetzt moin an dieser Stelle.
Grüße.
Wir machen es heute wieder ein bisschen schneller und ein bisschen schmutziger eventuell. Mal gucken. Mal gucken. Wir rollen durch den Spieltag, was mir letzte Woche auch total misslungen ist, noch Grüße auszurichten, die ich unbedingt loswerden wollte. Denn es ist ein geschätzter Zuhörer dieses Podcasts, dieser Community, 30 Jahre alt geworden und das ist ein schönes Alter, würde ich mal sagen.
War das Claudio Pizarro?
Ich glaube, der ist, wie alt ist der Kollege Pizarro geworden jetzt? 44, glaube ich. 44. Auf jeden Fall, liebe Grüße an Michael Koller.
Oh ja.
Wollte ich mal gesagt haben. Ich hoffe, er hat schön gefeiert.
Guter, sehr, sehr aktiver, guter Mann aus der Twitter-Community auch.
Also, Grüße und damit starten wir rein. Tippspiel wieder, wie gehabt, zum Ende dieser Ausgabe. Jetzt besprechen wir mal, was denn so am vergangenen Spieltag, es war der 8. in Italien, passiert ist. Der Spitzenreiter hat eröffnet und sich keine Blöße gegeben. Ich hatte ja da gedacht, dass Juric da ein bisschen was mitnimmt aus Napoli, aber schon nach 37 Minuten kam die WhatsApp-Nachricht von Marius mit der Frage, was zum Piep hat Juric seine Abwehr gesagt? Also entweder was ganz Komisches oder gar nichts, würde ich mal sagen.
Ich glaube auch eher gar nichts. Also das war absolut vogelwild und nicht nur taktisch, sondern auch individuell einfach fatal. Also voll. Dieses Laufduell zwischen Bongiorno und Anguissa. Ich habe jetzt Anguissa nicht für den krassesten Sprinter gehalten, so vorher irgendwie. Aber der hat ihn da lang gemacht, auf jeden Fall.
Definitiv, ey. Und das waren ja nicht mal mehr, wenn man so davon spricht, man will, wenn man angelaufen wird, die Räume hinter der Kette attackieren, die Tiefe suchen. Da dachte ich mir irgendwann so, wo ist eigentlich die Kette und wo ist die Tiefe? Ach so, es ist die komplett eigene Hälfte, die frei ist. Ach so, ein Ball drüber und hinterher geflitzt. Das war wie beim schlechten Kreisligaspiel, wie die das verteidigt haben.
Ja, stimmt. Eigentlich hat das, was sie sonst immer gegen die Top-Teams gut hinbekommen haben. Ne?
Ja, genau, dieses Stressen. Aber man kann es natürlich auch rumdrehen und sagen, dass es da wirklich, also dieses eine, wie sich Napoli da mit 2-3 schnellen Pässen dann da aus einer Pressing-Situation befreit, die tatsächlich aber halt nicht konsequent durchgelaufen wurde, auch von Torino. Ja, kann man so und so rumsehen, aber es war dann doch ein eindeutiges Ding. Anguissa, 6. und 12. und dann nochmal Quara in der 37. Sanapia noch mit dem Anschluss vor der Pause, aber in der zweiten Halbzeit dann keine Tore mehr. Heißt also auch, die SSC weiterhin Tabellenführer in Italien. Und jetzt in der Champions League unterwegs, und zwar im Ajax-Stadion. Ja. Da weiß ich gar nicht, ob noch mal jemand noch mal irgendwas posten will mit Cruyff und Maradona im Himmel vom Fernseher. Naja, Haben wir was sonst noch gerade bei Napoli? Ich will einmal kurz herausheben, Meret, vielleicht die beste Phase seiner Karriere bislang gerade. Konstant, gut, steht dem restlichen Team in sonst nichts nach, wie ich finde.
Größtenteils, ja, würde ich zustimmen.
Und Torino, dreimal in Folge ist verloren, ne? Also
ja, der gute Saisonstart ist auf jeden Fall dahin. Aber gut, wenn man das so im Wechsel macht, dann landet man halt irgendwo im Mittelfeld, ne?
Das stimmt. 7-10 Tore, 10 Punkte, Platz 10. Als nächstes ein Heimspiel gegen Empoli, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Napoli nach der Königsklasse dann bei Cremonese unterwegs, wobei das Champions-League-Spiel tatsächlich natürlich auch ein wichtiges jetzt ist, wenn man sich da die Gruppe und die Tabellenkonstellation anschaut, dann wäre ein Auswärtstreier bei Ajax der dritte Sieg, das wäre dann schon recht ordentlich mit 9 Punkten in die Halbzeit der Vorrunde zu gehen.
Da bist du ja schon fast durch, ne? Also dann brauchst du ja nur noch 2 vielleicht.
Ja, stimmt. Und klar, aber aus Ajax-Sicht, die ja davor da beim Auswärtsspiel bei Liverpool auch gar nicht so verkehrt waren, auch eine sehr wichtige Partie. Spannend das alles. Schauen wir weiter. Das absolute Topspiel gab es zwischen Inzaghi und Mourinho. Inter verliert gegen die Roma. Das hat mir zwischendurch ja Carsten Fuß ein bisschen leid, der sich die ganze Zeit während dem Spiel gefragt hat, wo ist eigentlich Jose? Wir haben es danach gesehen. Der hat sich in einem, sagen wir mal, zurückhaltend bodenständig ausgestatteten Van vor dem Stadion das Spielchen angeguckt. Und ich finde, er sah bei so Selfie-Kameras sich direkt vor die Fresse halten. Das sollte er nochmal überlegen. Ich finde, er sah schon in manchen Situationen ein bisschen stilvoller aus. Aber es war halt wieder ein Mu Original. Und dann hat er sich da noch vorm San Siro die 3 Punkte schmecken lassen. Ich weiß, es ist gleich auch ein bisschen Inzaghi in Frage Stell-Time. Lass uns einmal aber kurz auf die Roma gucken. Ich finde gerade, kurz bevor sie den Gegentreffer durch Di Marco bekommen haben, waren sie eigentlich nach anfänglichen Schwierigkeiten relativ gut dran. Und man hatte fast das Gefühl, ja, da hat Mourinho Inzaghi ein bisschen ausgecoacht. Also dann dreht sich's und trotzdem kommen sie dann über Dybala noch vor der Pause zum Ausgleich und Smalling macht dann eine Viertelstunde vor Schluss den Treffer. Ich bin mir aus Romas Sicht tatsächlich nicht komplett sicher, wie viel ich aus diesem Spiel insgesamt mitnehmen würde, außer die Euphorie, da mal wieder ein Spitzenspiel gewonnen zu haben. Und an der Stelle, weil das Carsten Fuß auch gesagt hat und Marco sich drüber aufgeregt hat, weil man ja letztens mal wie gegen Lazio gewonnen hätte, da wollte ich mal nur mal kurz sagen, wie oft haben wir mit Markus hier drüber gesprochen, dass die Roma keine Spitzenspiele gewinnt? Also ich finde, das ist tatsächlich legitim zu sagen, dass es eine Seltenheit ist, dass die Roma Spitzenspiele gewinnt, oder?
Na klar, auf jeden Fall. Und aber jetzt nach so 15 Monaten Mourinho ist das Treatment angekommen in den Köpfen vielleicht.
Das definitiv. Klar, sie hatten auch Spielglück auf ihrer Seite in der Partie. Aber es ist dann halt mal so eine Partie, die dann nicht verloren geht, wie das vielleicht noch zum Beispiel gegen Juve letzte Saison der Fall war, als man da das noch abgeschenkt hat.
Er hat es ja auch also taktisch auch durchaus mit dem einen oder anderen Kniff dann irgendwie gemacht, halt Abraham am Anfang erstmal rauszulassen und das Mittelfeld ganz, ganz dicht zu machen und so. Also ich finde da, die sind klar, kannst dich am Ende auch nicht beschweren, wenn Inter es 2-2 noch macht oder so, ne? Aber die sind schon taktisch richtig gut eingestellt gewesen und dann geht das so auch in Ordnung. Also nicht hochverdient, aber schon verdient. So.
Ja, würde ich da mal so stehen lassen. Die Roma jetzt mit 2 Heimspielen in Folge, erst gegen Betis und dann gegen Lecce. Lass uns 2-3 Minuten länger darauf Zeit verwenden, uns anzugucken, was denn so bei Inter los ist. Es ist jetzt die 2. Niederlage in der Liga in Folge. nach dem 1-3 gegen Udinese, jetzt eben das Ding. Ja, sie hatten noch gute Chancen und das ist jetzt vielleicht nicht das Spiel, das ultimativ alles widerspiegelt, was da in den vergangenen Wochen falsch gelaufen ist, aber es dann trotzdem eben ein wichtiges, dass man vor den eigenen Fans gegen AS verliert. Und ich würde noch nicht sagen, der Stuhl wackelt gehörig bei Inzaghi, aber läuft gerade alles nicht so in die richtige Richtung.
Ich finde, Carsten hat das eigentlich auch ganz gut zusammengefasst. Inter hat voll kein schlechtes Spiel gemacht. Also Leidenschaft, Einsatz und Leidenschaft so als zusammengehörige Komponenten und auch das Offensivspiel, das war alles in Ordnung. Nur fangen die sich halt, und das zieht sich ja schon durch die gesamte Saison, in solchen Phasen dann immer Gegentore. Und das kriegen sie irgendwie, also ich glaube, Inter hat letzte Saison die beste Defensive der Liga, kann das sein? Und jetzt haben sie schon viele Gegentore kassiert. Ich habe die Zahl jetzt gerade nicht vor Augen, aber irgendwie, keine Ahnung, müssen schon gefühlt mindestens 50% der Gesamtgegentore der letzten Saison gewesen sein. Und ich glaube, das ist, was der Mannschaft im Moment am massivsten abgeht. Halt, der gesamte Defensivverbund ist total instabil. De Frey ist schon lange nicht mehr das, was er mal war. Skriniar ist mit dem Kopf gefühlt entweder bei den Verhandlungen zu seinem neuen Nettogehalt oder halt eben bei den Verhandlungen in Paris. Und ja, Bastoni alleine kann dann die Kohlen halt auch nicht aus dem Feuer holen, so. Und ich weiß nicht, wie Inzaghi das hinkriegen kann. Aber das ist das, woran am meisten gearbeitet werden muss. Plus natürlich auch, dass Lautaro schon wieder seit 6 Spielen ohne Tor ist.
Ja, kommt einiges zusammen. Und Thomas Hörner hat es ja auch mal schon mal angesprochen, sich drüber aufgeregt. Das habe ich ja noch mal was gelesen, dass man sich eigentlich sogar schon mit Dybala einig war, aber Inzaghi sich so krass für Correa ausgesprochen hat. Gab es da nochmal irgendwie so einen Rumor, was ja genau da in die These belegt, die Thomas bei uns im Podcast auch angesprochen hatte, worüber er sich auch eben zu Recht ein bisschen aufgeregt hat. Ne? Also das ist, da wurden an mehreren Enden des Tisches, glaube ich, falsche oder nicht ganz optimale Entscheidungen getroffen, personell gesehen, auch im Vorfeld der Saison. Das trägt natürlich insgesamt nicht zur guten Laune bei den Nerazzurri bei. Gerade eben von Dienstagmittag auch nochmal die Meldung, dass erneut die Interfans vor dem Spiel gegen Barca jetzt auch den Abgang des Präsidenten gefordert haben. Die Partie jetzt am Abend, am Dienstag gegen Barca, ja, glaube ich noch nicht, dass die dann das endgültige Ende für irgendjemanden sein kann. Ich schaue mir das an in der Konferenz und da sprechen wir dann vielleicht nächste Woche noch weiter drüber. Ist ja auch die Rückkehr von Franck Kessier ins San Siro. Bin sehr gespannt, aber die von dir angesprochenen Defensivprobleme, bin mir nicht ganz sicher, ob Robert Lewandowski da jetzt der richtige Sparingspartner ist für Inter.
Ja, ich glaube, ich habe gehört, der ist auch schon wieder ganz gut in Form.
Ja, man munkelt, ne? Man munkelt, dass er ganz gut in Form ist. Inter auf Platz 9 in der Liga und dann nach der Partie gegen Barca, wo es ja auch tatsächlich in der Gruppe, ja, jedes Spiel jetzt extrem wichtig ist, in der Liga bei Sassuolo zu Gast. Das war das und da können wir direkt rüber hüpfen zum anderen Mailänder Club und zwar die AC hat auswärts bei Empoli ein mega wildes Spiel gewonnen, das Empoli sehr, sehr ärgern wird. Nach der Führung durch Rebic in der 79. gleicht bei Rami in der 2. Minute der Nachspielzeit noch aus, aber eigentlich direkt danach läuft man nochmal fast wie so eine Art Konter. Paulo Touré mit dem 2:1. in der dritten der Nachspielzeit und die sechste Minute in der Nachspielzeit, da hat Rafael Leão erstaunlicherweise noch relativ viel Energie im Tank gehabt und ist einmal übers halbe Feld gejagt, um dann noch irgendwie geil einzuchippen. Also das war schon ein extrem geiles Tor. Aber man muss insgesamt sagen, würde mich diese Partie nicht vollständig positiv stimmen, wenn ich Anhänger der Rossoneri wäre. Denn auch da, finde ich, haben sich viele eklatanten Defensivprobleme aufgezeigt. Also Empoli hatte sehr viele guten Abschlussgelegenheiten. Bei Rami auch einmal, der da allein aufs Tor zuläuft und dann relativ kläglich an Tadarusanu scheitert. Also auf der einen Seite hat das Spaß gemacht aus Empolis Sicht, was da unter Zanetti jetzt schon so funktioniert. Klar, keine Punkte, aber sie haben schon Milan vor ordentlich Probleme gestellt.
Absolut. Das ist ja auch das, was eigentlich auch mit Venezia so ein bisschen Zanettis Stick war, dass man gerne mitspielt. Das funktioniert bei Teams aus der unteren Serie A-Tabellenhälfte häufig leider nicht so gut. Lecce und die Varani als Trainer und so weiter lassen grüßen aus den letzten 10 Jahren. Aber vielleicht, also ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch beide Empoli als Absteiger getippt, aber vielleicht ist das ja, wenn sich jetzt die Mannschaft, die ja auch sehr umgebaut wurde, sich so ein bisschen findet, etwas, an dem man sich so hochziehen kann und dadurch eben auch dann in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz halt dann auch mal die Punkte einfährt.
Jo, und aus Milan-Sicht, klar, die 3 Punkte, aber ich habe es gesagt, es läuft nicht alles rund, es ist immer wieder Ausfälle, Verletzungssorgen.
Ja, das ist auch schon wieder echt, ich glaube, wir haben das ja letzte Woche auch schon gesagt, das ist im Moment echt heftig irgendwie, ne? Also, so viel Pech muss man erstmal haben.
Voll, und dafür stehen sie tatsächlich, finde ich, mit 17 Zählern, Rang 5, 3 hinter Napoli, ist das noch schwer in Ordnung.
Voll, ja, auf jeden Fall.
Am Mittwoch dann die Auswärtspartie für Pioli und sein Team in London bei Chelsea. Da tatsächlich ist man ja Tabellenführer mit 4 Zählern in der Gruppe E. Aber ich glaube, Chelsea ist auch nach dem Trainerwechsel und nur 1 Zähler aus den ersten 2 Spielen. Wird ihnen da das Leben nicht gerade leicht machen. Danach empfängt man Juventus und dann ist auch schon das nächste Spiel wieder gegen Chelsea in San Siro. Also auch recht wichtige Wochen und da kommt natürlich die Personaldecke gerade nicht wirklich kuschelig daher aus Sicht der Mailänder.
Das hast du schön gesagt.
Wir fliegen heute so durch, aber das ist, finde ich mal ganz okay. Kriegt ihr so ein Quick-Update, weil es ist ja auch schon gleich wieder Champions League angesagt. Lazio gewinnt 4-0 gegen Spezia. Ciro Immobile verknallt einen Elfmeter, aber ansonsten dann trotzdem die Sarri-Offensive nicht zu stoppen von La Spezia. Zaccagni trifft. Romagnoli macht ein sehr, sehr schönes Tor.
In der Tat.
Hat mir ein bisschen zu enthusiastisch das Lazio-Wappen geküsst für meinen Geschmack, aber jeder
will. Er ist aber tatsächlich, also auch wenn er aus der Roma-Jugend kommt, ist er bekannt dafür, Lazio-Fan auch als Kind gewesen zu sein.
Okay, dann darf er das machen. Dann soll er das machen. Milinkovic-Savic noch mit 2 schönen Toren im zweiten Abschnitt, der mal wieder zeigt, was er so im Füßchen hat, muss ich sagen. Also SMS, wenn der mal konstant über eine ganze Saison abliefern würde, dann wäre der noch in ganz anderen Sphären zu finden, meine ich. Aber klammheimlich, und wir haben es ja schon gesagt, also das funktioniert unter Sarri ganz gut, würde ich mal sagen.
Ja, eigentlich tritt genau das, da können wir uns ja auch mal selbst auf die, boah, jetzt passt da gerade so ein schnellen Forward-Dings gehabt. Ich sag einfach nochmal.
Ja.
Ich finde, da können wir uns auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Das haben wir so ein bisschen prognostiziert in der Saisonvorschau, dass so das zweite Jahr unter Sarri, da hat er seinen Kader jetzt so, wie er ihn braucht, hat die Mannschaft ein Jahr lang drauf eingestellt und ja, ich finde auch, dass das sehr, sehr gut funktioniert und Lazio wird da auf jeden Fall so um die Plätze 3, 4, 5, glaube ich, bis zum Schluss ganz guten Wörtchen mitreden.
Jo, 3 Siege in Folge mit 10-0 Toren. Formkurve auf jeden Fall positiv. Kann man zumindest für die letzten 2 Partien dann auch von Sassuolo behaupten. Spezia müssen wir jetzt irgendwie nicht weiter drauf eingehen, ne? Die sind 8-Zähler, Platz 12, ja, passt erstmal. Kommen wir auch
da ist alles in Ordnung. Dazu.
Ja, die spielen nächste Woche am nächsten Wochenende gegen Monza. Vielleicht gucken wir dann mal, in welche Richtung es da geht. Also, Sassuolo hatte ich angesprochen, die gewinnen 5-0 gegen die Salernitana Lauriente, Pinamonti, Torstedt, Haui und Antist. Ganz genau. Hattet ihr alle auf dem Schirm, die Namen, ne?
Muss, hallo, also bitte. Absolut erwähnenswert in dem Fall, dass es das erste von einer Schiedsrichterin geleitete Spiel in der Serie A war. Maria Sole Ferrieri Caputi.
Ja, die habe ich schon mal in der ersten Coppa-Runde beobachtet, als sie Samp gepfiffen hatte, meine ich.
Achso, das war dieses Spiel, ja.
Genau, da wurde es ein bisschen wild, da machte sie auf mich nicht den besten Eindruck in der Partie jetzt, aber absolut alles im Griff gehabt. Ich noch ein Wort zu Lauriente, der mir sehr gut gefallen hat.
Kannte ich vorher gar nicht, als er gekommen ist aus Lorient, aber hat immerhin 10 Millionen Euro Ablöse gekostet. Also da hat sich die Scouting-Abteilung sicherlich schon was bei gedacht und die hat ja bei Sassuolo schon oft richtig gelegen.
Der ist einfach nach der WM 98 geboren und trotzdem schon 23. Das sind dann immer so
Hör auf.
Ja, genau. Aber das war mal wieder ein klassisches Sassuolo-Spiel, würde ich sagen.
Tatsächlich, warte mal, das hatte ich mir aufgeschrieben, der höchste Sieg der Vereinsgeschichte, zumindest im Profifußball, gleich auf mit einem ebenfalls 15-0 gegen Genoa 2019-20 und einmal in der Serie B gegen Cesena 2012-13.
Okay, ah, krass. Okay, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Und bei Salerno muss man tatsächlich sagen, nach dem Sieg Ende August gegen Sampdoria 5 Spiele, 3 Pünktchen. Ja, da ist dann vielleicht doch auch die Magic so ein wenig vorbei. Mal gucken.
Noch haben sie 2 Punkte Vorsprung auf Hellas.
Genau, und gegen die spielen sie am nächsten Wochenende.
Das wusste ich natürlich.
Sassuolo, das habt ihr gerade eben schon gehört, wenn ihr aufmerksam wart, die empfangen dann Inter. Gehen wir weiter. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Passend zur politischen Lage in Italien kommt das Berlusconi-Team langsam ins Rollen.
Autsch.
Gewinnt 3-0 bei Sampdoria. Über die können wir gleich noch sprechen. Erstmal ganz kurz Pessina, Caprari und Sensi. Also die zusammengekaufte Truppe spielt sich wohl langsam ein, wenn man das so sagen darf.
Ich glaube, das kann man so sagen. Haben sie natürlich ihre Punkte gegen die Schlechtesten geholt, gegen Juve. Aber ja, das sind ja natürlich die Spiele, die sie gewinnen müssen jetzt gegen Sampdoria. Und wenn man das so überzeugend macht, auch wenn der Gegner natürlich furchtbar schlecht war. Ja, da geht das Wachsgesicht noch mal einen Millimeter weiter nach hinten. So.
Ja. Es gab.
Honestly, ich hab Bilder gesehen von Berlusconi nach der Wahl und das ist der Stoff für Horrorfilme.
Ich habe ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen, tatsächlich. Ich kann es mir vorstellen.
Das ist der absolute Kunstmensch.
Okay. Es gab eine Elfmeter-Entscheidung, die dann revidiert wurde, über die hattest du mir geschickt, kurz sprechen wolltest.
Genau, da hatte Markus mir geschrieben und nach unserer Meinung gebeten. Und ich denke, dass es die war, in der Thomas Rincon von Itzo und seinem Teamkollegen Villar gleichermaßen weggeblockt wurde. Und nach 2-3-maligem Anschauen denke ich, dadurch, dass sich Villar und Itzo in einem Zweikampf um den Ball befinden, natürlich kommt, also Rincón kommt mit dem Ball rein, legt ihn sich dann relativ weit vor und die beiden sind dann da irgendwie im Weg und er läuft in sie beide rein und fällt um wie eine Bahnschranke. Ich kann es verstehen, dass man den zurücknimmt. Ich glaube aber, die Frage war auch, muss der VAR da eingreifen, weil war es eine klare Fehlentscheidung? Das ist ja dann auch immer die Sache, oder? Da kennst du dich besser aus.
Ja, das ist ja das Ding, da sind wir wieder auch bei der Thematik, dass es das alles nicht unbedingt gerechter macht, weil auch vor den Monitoren dann immer Menschen sitzen, die Dinge unterschiedlich einschätzen. Ich habe es mir auch angeguckt und es ist für mich nach dem Anschauen kein Elfmeter und dann muss man tatsächlich sagen, wenn man den VAR hat und ich schaue drauf und sage, es ist kein Elfmeter, dann darf es auch kein Elfmeter geben.
Gut, dann sind wir uns ja einig.
Haben wir zwei ähnliche Sachen tatsächlich gleich beim nächsten Spiel auch, worüber wir sprechen, aber noch ganz kurz der Chronistenpflicht halber, Gianpaolo, ja, also wir hatten es ja eigentlich letzte Woche schon erwartet, ne? Aber jetzt ist er dann tatsächlich weg.
Ja, also das war smart, die Länderspielpause abzuwarten, ne?
Ja, ja. Also das, I don't know. Wer macht das jetzt?
Ranieri hat abgesagt. Mhm. Der hätte noch unter Vertrag gestanden. Da Versa steht auch noch unter Vertrag. meine ich zumindest, das so in dem Maße gelesen zu haben. Aber der Favorit scheint, und das finde ich eigentlich ganz interessant, nur die Frage, warum er sich das antun würde, Dejan Stankovic zu sein. Mhm. Der schon in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich bei Roter Stern Belgrad gearbeitet hat. Ich glaube, er ist da selbst zurückgetreten. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also da.
Ja, doch, der ist zurückgetreten, ja. Selber.
Gut, erzähle ich keinen Mist.
Er hat das Scheitern in der Champions League Playoffs, das hat ihn hart mitgenommen.
Oh, okay. Na gut, das ist ein krasses Selbstverständnis auf jeden Fall. Ich frage mich nur tatsächlich, also ich finde es auf der einen Seite von Sampdoria gut, auf der anderen Seite verstehe ich ihn aber nicht, wenn er dieses Angebot annimmt. Es wirkt für mich so ein bisschen wie, dass Schewtschenko zu Genoa gegangen ist. Du machst irgendwie deinen ersten Job dann in der Serie A und machst es beim absoluten Himmelfahrtskommando, deinem unglaublich schlecht zusammengestellten Kader. Und eigentlich kann man nur verlieren, würde ich mal so sagen. Oder was meinst du?
Nee, das hätte ich tatsächlich genauso bewertet, wie du es jetzt gemacht hast. Das wirkt dann immer wie, ja, ich will da jetzt mal einen Fuß in die Tür bekommen, aber ja, man kann sich da natürlich auch, ja, auf der einen Seite kannst du irgendwie natürlich auch irgendwie hin argumentieren und sagen, ja, hast nichts zu verlieren, aber andererseits, wenn das weiter genauso scheiße ist, dann stehst du bei Vicky als der Trainer drin, mit dem die abgestiegen sind.
Eben, genau. Also es ist, ich könnte es verstehen, wenn das im Sommer gemacht hätte, aber jetzt, wenn man sieht, wie das Team spielt, wo das Team steht, wie es aufgestellt ist, wenn du dieses, auch dieses Standing generell in Italien hast, was eben Schäfer ja vorher auch hatte, dann kann man sowas nicht bringen irgendwie, finde ich. Und ich hätte ihn ja eher, keine Ahnung, als nächsten Inter-Trainer sogar gesehen im Zweifelsfall. Aber nicht bei Sampdoria. Hm.
Ja, spannend. Gucken wir mal, was da passiert und welche Entscheidungen getroffen worden sind, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Einmal schnell weiter. Ich habe es gerade eben schon angedeutet. Lecce gegen Cremonese geht 1-1 aus. Hätte aus meiner Sicht auch 0-0 ausgehen können. Zwei Strafstöße, die Marinelli da hingelegt hat, die aus meiner Sicht beide keine sind. Also ja, das sind dann beide keine, die du zurücknehmen kannst, weil es da irgendwie vielleicht in Kontakt gab, aber ja, keine Ahnung. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Ja, kannst du dir aber, wenn du noch Lust hast, musst du aber auch nicht irgendwie nochmal anschauen bei dem einen. So, also klar, trifft der Torwart den dann beim Rauskommen, aber der so eingesprungener Faller und Fuß schön weit nach unten gedruckt.
Der zweite, der für Lecce war dann die sogenannte ausgleichende Gerechtigkeit?
Oder ja, was? Da wurde dann so gefühlt einfach alles gepfiffen, wenn jemand im Strafraum umgefallen ist.
Ja, okay.
Whatever, genau. Cremonese war es der dritte Punkt dadurch, die bleiben Vorletzter. Lecce, 7 Zähler.
Ich habe mir aufgeschrieben, der Punkt, der schmeckt Lecce besser.
Definitiv, das kann man so sagen. Atalanta gewinnt 1-0. Gegen die Fiorentina und entwickelt sich langsam so ein bisschen im Vergleich zu früher zu den Minimalisten. Lookman. Gute halbe Stunde vor Schluss mit dem einzigen Treffer des Abends und damit weiter auch das Team, das uns auch Lügen straft in der Saisonvorschau, bislang zumindest, genau wie Napoli 20 Zähler und die Fiorentina mit 9 Pünktchen auf Rang 11. Also die Fiorentina, die muss es erstmal hier wieder ein bisschen aufzeigen, wie der Österreicher sagen würde, bevor wir groß über die sprechen wollen. Aber Atalanta, bemerkenswert, muss man einfach sagen.
Auf jeden Fall. Und kommt ja tatsächlich, ich habe es am Anfang der Saison so ein bisschen als, ja, die überzeugen ja nicht und gewinnen trotzdem so. Ich weiß noch, ich erinnere mich daran, dass ich das so bewertet habe. Und mittlerweile habe ich mir sie ein bisschen mehr angeguckt und auch mir angelesen, was Gasperini so selbst dazu sagt, wie sie spielen. Und das ist tatsächlich sein Plan. Also Atalanta spielt die Saison einfach taktisch gesehen nicht mehr diesen Hurra-Fußball, nicht mehr dieses ungebändigte Pressing nach vorne, sondern wesentlich defensiver, wesentlich abwartender, weil sie wissen, dass gerade auch durch den Wegfall, den kompletten Wegfall jetzt von Josip Iličić und den Verletzungsproblemen bei Duvan Zapata und den Formproblemen bei Luis Muriel, dass vorne eben diese Durchschlagskraft, die sie vorher hatten, nicht mehr so gegeben ist. Also natürlich stellt Gasperini sie nicht hin und sagt, ja, Muriel ist ja mittlerweile schlecht, deswegen können wir nicht mehr so offensiv spielen. Aber er sagt schon, dass er reagieren musste, dass sie eben letzte Saison, wo es dann auch am Ende nicht mehr geklappt hat, da gesehen hat, seine Taktik, wie er sie jahrelang da zelebriert hat, funktioniert so nicht mehr. Und ja, so es läuft. Also auch mit der blutjungen Defensive, mit Okoli und Scalvini, das trotzdem, ja, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen das neue Prunkstück bei Atalanta vielleicht.
Ja. Ist auf jeden Fall spannend zu beobachten und kann man ja auch einfach mal eingestehen, dass man da vielleicht daneben lag. Mal gucken. 8 Spiele sind gespielt. Schauen wir, was das alles noch mit sich bringt. Ganz kurz, ganz schnell. Juventus 3-0 gegen Bologna. Jetzt steht natürlich wieder Szczęsny zwischen den Pfosten. Ich verstehe es nicht. Julian im Übrigen zum Beispiel auch nicht. Perin wieder nur auf der Bank. Kostic mit seinem ersten Treffer für La Juve in der ersten Halbzeit und dann noch Vlahovic und Milik in der zweiten Hälfte. Bologna hatte da nicht wirklich was entgegenzusetzen, muss man auch sagen. Das hat jetzt dann einfach mal auch vom Ergebnis her und vom Spiel weitestgehend gepasst. Ich würde einen Spieler herausheben wollen. Voll. Bin gespannt, ob du auch den meinst. Oder zumindest das mit dem nicht entgegenzusetzen. Bei dem Spieler meine ich Arkadiusz Milik.
Total. Also ich meinte es mit dem entgegenzusetzen tatsächlich, weil das hat Thiago Motta auch so quasi schicksalsergeben nach dem Spiel zugegeben, dass man sein, was er möchte, hat die Mannschaft noch nicht internalisiert und deswegen wäre die Niederlage völlig verdient gewesen.
Ja, und Milik läuft nach hinten, läuft nach vorne, schafft Räume, macht selber noch das Tor, hervorragend. Ich kann vor der zweiten Kreuzbandriss-Saison, glaube ich, bei Napoli war das. Da habe ich schon mal immer öfter gesagt, der ist schon ein richtig, richtig guter und der wird noch kommen, aber der hatte irgendwie oft Pech und so. Aber der lässt jetzt schon immer wieder aufblitzen, was ich auch schon vor ein paar Jährchen in ihm gesehen habe. Und er ist irgendwie auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das Thomas auch gesagt hat, aber Milik ist auf jeden Fall so der bessere Backup inzwischen als zum Beispiel Dzeko, würde ich es einfach mal sagen. Also Milik macht mir persönlich Spaß.
Ja, ich glaube auch, dass er das gesagt hat. Ja, und also wenn man solche Dinger knipst, wie da jetzt das 3-0, was soll man da entgegensetzen? Und ich finde auch, dass er harmoniert auf der einen Seite gut mit Vlahovic, ist aber auch eben, wenn man nicht mit zwei Stürmern, wenn Allegri nicht mit zwei Stürmern spielt, wenn er dann reinkommt für Vlahovic, dann bringt er dem Spiel auch nochmal mehr irgendwie, also jetzt nicht mehr als Vlahovic, aber er bringt dem Spiel dann etwas und das ist kein so krasser Leistungsabfall. Und wir haben ja so ein bisschen gesagt, oh, ist das die richtige Entscheidung, auf Depay zu verzichten und ihn zu holen dafür, eben auch mit Hinblick auf die Verletzungshistorie. Aber bisher ist das ein guter Griff gewesen. Ich möchte jetzt nicht wegen dieses Spiels irgendwie Juve jetzt wieder auf ein Podest erheben. Also da ist die Talsohle, glaube ich, noch nicht komplett durchschritten. aber sie zeigen zumindest, dass sie auch noch nicht völlig tot sind. So.
So ist es. Und dann könnten sie ja auch mit einem Sieg zum Beispiel über Milan jetzt am nächsten Wochenende wieder richtig hinspringen. Aber du sagst es ja auch, Bologna, Einzähler vor den Abstiegsrängen, vielleicht ist auch nicht der Gradmesser unbedingt. Aber Chiesa auch vielleicht schon bald wieder zurück. Habe ich zumindest lächelnd schon auf dem Trainingsplatz wieder die Runden drehen sehen. Oh ja. Und
oh ja,
das wäre sicherlich was sehr Wichtiges und auch insgesamt für den neutralen Beobachter, glaube ich, Schönes, den wieder kicken zu sehen. Abstiegsplätze, apropos, die beginnen bei Hellas Verona und die haben ja mit auch dafür durch die Spielansetzung gesorgt, dass wir hier noch ein bisschen gewartet haben mit der Aufzeichnung. Wir wollten nämlich, nachdem wir letzte Woche auch die Squadra Eterna gemacht haben, gucken, was Udinese an diesem 8. Spieltag macht. Und die gewinnen tatsächlich nach Rückstand noch durch einen ganz, ganz späten Treffer, vorbereitet durch Samardzic Biol in der 93. bei Hellas zum 2:1. Doig hatte Verona in Führung gebracht, Beto 20 Minuten vor Schluss ausgeglichen und ja, Hellas marschiert weiter. 19 Zähler, ein Punkt hinter Atalanta und Napoli. Das ist mehr als stabil. Und am nächsten Spieltag dann Atalanta zu Gast in Udine. Das ist ein Spielchen, das kann man sich bestimmt mal reinziehen, würde ich sagen.
Kann und sollte. Kann und sollte. Mach das mal. Was man sich auch noch reinziehen kann. Ich war, da kann man mich auch mal sehen. Ich weiß nicht, ob das so lohnenswert ist, aber ich war zu Gast, wenn ich wieder den Bogen zurückschlagen zu Juve. Ich war zu Gast bei der werten Tiziana Höll bei YouTube. Vielleicht kannst du das auch, den Link dazu auch irgendwie in die sogenannten Shownotes verlinken. Jetzt habe ich schon wieder sogenannten gesagt, das reicht jetzt für heute. Ja, da ging es um Juve und natürlich haben sie, nachdem wir da sehr kritisch waren, das nächste Spiel souverän gewonnen. Das ist ja logisch. Aber ich glaube, das kann man sich trotzdem nochmal reinziehen.
Definitiv. Seh- und Hörempfehlung habe ich mir auch schon angeschaut, mein Lieber. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingehen. Ihr solltet auch reingehen, bevor der nächste Spieltag ansteht, in die Tippabgabe. Da haben gleich drei dieses Wochenende sehr gut performt. Pipinho, 25 Punkte, genauso wie Flo, 3-3-0 und Nicolo Barilla. Ich habe 17 Zähler gemacht. Ich habe jetzt leider noch nicht recherchiert, wer genau die gleichen Ergebnisse wie ich gemacht hat, die ich ja einfach das letzte Mal gesagt habe. 17 Punkte sind an diesem Spieltag trotzdem reichen für einen Platz nach hinten rutschen, weil andere so gut waren. Ich weiß nicht, wo treibst du dich gerade rum? Ich finde dich nicht.
Also ich habe 22 geholt tatsächlich.
Okay, und stehst auf welchem Platz?
Geteilter Rang 88.
Okay, ich bin noch auf 41 mit 115 Punkten. Die Führung hält Iličić 72 nach wie vor mit 137 Punkten in eine starke Leistung. Vergesst ihr nicht zu tippen fürs nächste Wochenende. Ich muss gerade einmal sagen, ich hoffe, man hört es nachher nicht. Ich hoffe, es ist alles aus. Ich raste aus. Mein WLAN ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ich glaube, diese Folge wurde insgesamt 4 oder 5 Mal unterbrochen. Jetzt haben wir sie, glaube ich, aber so im Kasten ungefähr und machen hier auch schnell zu Ende, denn Marius ist jetzt gleich auch noch in der Ligatour beim Rasenfunk beim Kollegen Max Jakob Ost am Start. Wenn das online geht, da könnt ihr mal auf den Rasenfunkkanälen auch reingucken. Auch immer sehr, sehr hörenswert. Bin gespannt, was du da heute alles so anpreisen wirst, mein Lieber.
Tja, das spoilere ich jetzt nicht, aber vielleicht ist es Udinese.
Sehr gut. Dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche mit Champions League, wenn ihr denn mögt. Du bleib gesund, viel Spaß gleich beim Rasenfunk und nächste Woche, ich habe mir den Spielplan gar nicht angeguckt. Bislang gibt es dann auch wieder ein Montagsspiel. Es gibt ein Montagsspiel, das ist die Fiorentina gegen Lazio. Mal sehen, ob wir auf die Partie warten mögen oder nicht. Wir halten euch über die üblichen Kanäle auf dem Laufenden. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Macht es gut.
Fums.